Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mobility-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Patrick Setze, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Digital Entry GmbH, der Digitalberatung, die Unternehmen als Partner an der Seite beim Aufbau und Kauf von Startups berät und begleitet. Und da wir uns als Beratung mit Innovation und Digitalisierung beschäftigen, lade ich hier im Podcast gerne Vorzeigeunternehmen der deutschen Startup-Szene ein, damit andere Unternehmer und Manager von diesen Startups lernen können. Eines dieser Vorzeigeunternehmen ist das Unternehmen Flix Mobility, das die meisten in Deutschland unter dem Namen Flixbus noch kennen. Und am Beispiel von Flix Mobility geht es in der heutigen Folge des Mobility-Podcasts darum, wann und wie man den Finanzbereich seines Startups so professionell aufstellt, dass man vorbereitet ist, große Late-Stage-Finanzierungen elegant abzuwickeln, wie eine F-Finanzierungsrunde nördlich einer halben Milliarde eigentlich im Detail abläuft, wie Flixbus durch den Kauf eines ausländischen Buswettbewerbs den Strategieschwenk von Asset-Light zu Asset-Heavy geplant und umgesetzt hat und wie Flix Mobility nebenbei auch noch ins Carpooling-Segment einsteigen will. Und mit wem könnte ich diese Themen besser besprechen als mit dem Chief Financial Officer von Flix Mobility, und der heißt Arndt Schwierholz. Hallo Arndt.
Hallo Patrick.
Arndt, wir kennen uns schon seit rund 20 Jahren jetzt aus der Web 1.0 Zeit, und da warst du auch noch Startup-Gründer. Danach warst du bei der Lufthansa, hast da den Mergers and Acquisitions Bereich geleitet, warst CFO bei Air Berlin, viele spannende Stationen. Sei auch so nett und stell dich mal kurz selbst vor und dann vielleicht auch ein paar Schritte aus deiner Laufbahn.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt, und nicht nur namhafte VCs, sondern auch Volkswagen Nutzfahrzeuge und Hermes Europe scouten aktiv nach Startups. Für ihre Future Logistics Challenge haben sich Hermes Europe und Volkswagen Nutzfahrzeuge nämlich zusammengeschlossen. Gemeinsam suchen diese beiden starken Partner nach jungen Unternehmen, also im besten Fall vielleicht euch, die Fahrzeuge intelligenter machen, um den Job von Paketzustellern zu erleichtern. Das betrifft uns also quasi alle. Darum, gebt euch Mühe. Beispielhafte Anwendungen könnten sein Lösungen aus den Bereichen In-Car-Apps, Predictive Analytics oder Sensorik, und der Unterschied zu vergleichbaren Formaten liegt darin, dass zwei Startups mit jeweils 125.000 Euro gefördert werden, ohne Equity abgeben zu müssen. Ihr Produkt wird in einem Piloten gemeinsam auf die Straße gebracht, um es im Markt zu testen und weiterzuentwickeln. Und das Ganze läuft so: Eine Jury bestehend aus Vorstandsmitgliedern beider Konzerne wird am 5. November zwei Gewinner küren. Also allein dabei zu sein, schon mal eine coole Chance. So, und jetzt liegt es an euch. Wenn ihr die letzte Meile revolutionieren wollt, dann bewerbt euch bis zum 23. September 2019 unter digitalkompakt.de/logistik, geschrieben mit K. Bis zum 23. September unter digitalkompakt.de/logistik. Wie immer findet ihr den Link auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Gerne, Patrick. Wie du sagst, wir kennen uns seit 20 Jahren aus den frühen Berliner Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob das Web 1.0 oder 2.0 war. Zumindest war damals eine spannende Zeit, das richtige Geschäftsmodell zu finden. Ich habe dann, wie du sagst, den Schwenk gemacht, nachdem wir das richtige Geschäftsmodell anscheinend nicht gefunden haben, den Schwenk gemacht in eine ganz klassische Entwicklung bei Lufthansa und bei Air Berlin. Und habe dann gemerkt, dass mich das nicht vollkommen ausfüllt, die Schwerfälligkeit, die man teilweise sieht, die falschen Businessmodelle. Und habe mich dann 2016 ganz bewusst für Flixbus entschieden, weil ich schon damals sehr daran glaubte, dass das das richtige Businessmodell ist. Aus einer Kombination aus sehr direktem Kundenzugang, aus einem Asset-Light-Ansatz, in dem die Produktion von Partnern übernommen wird und sich Flixbus auf die Marketplace-Seite und auf die Konzeption des Produktes konzentrieren kann, wo Flixbus in der Lage ist, Kundenbedürfnisse, wenn man mal im Sommer mehr fahren möchte als im Winter, am Wochenende mehr als unter der Woche, da das richtige Produktionsmodell dahinter zu schrauben, also mehr den Kunden in den Fokus zu stellen als das Asset. Das hat mich damals schon sehr begeistert, 2016, und ich habe mich dann entschieden, das Gründerteam und das Managementteam um die drei Gründer, André, Jochen und Daniel, weiter zu verstärken, und habe es bis heute nicht bereut.
Sehr schön. Flixbus kennt man mittlerweile ja auch schon ziemlich gut redaktionell, habt ihr sehr gut Presse. Für mich seid ihr eigentlich mittlerweile eher sogar eine Mobility-Plattform, als die mit Busfahrten angefangen hat, als jetzt ein reines Bus- und Zugunternehmen. Es gibt ja schon auch zwei, drei Podcasts zu Flixbus, den kann man sich mal im Detail anhören, dann kriegt man die Basics zu Flix Mobility und Flixbus sehr gut. Lass uns aber ruhig mal die Basisfakten jetzt schnell im Staccato, Frage-Antwort-Staccato durchgehen, sodass wir dann mehr Zeit haben für die aktuellen Themen, für die Finanzierungsrunde, für den Kauf des Busunternehmens, des Wettbewerbs, den ihr gerade gemacht habt. Okay, fangen wir gleich an. In wie vielen Ländern gibt es euer Angebot zurzeit?
Also wir sind komplett einmal durch Europa durch, sind in 30 Ländern. 2018 haben wir in USA angefangen.
Wie viele Strecken habt ihr denn im Angebot?
Ach, das sind mehrere hunderttausend. Also im Prinzip jede Verbindung, die du dir vorstellen kannst, wird irgendwo von Flixbus und den Partnerunternehmen abgefahren. Also sind mit einem sehr, sehr dichten Netzwerk unterwegs und das nicht nur in Deutschland, sondern auch Marktführer in Frankreich, in Italien, in Benelux, in Portugal etc.
Umsatz? Kommuniziert ihr Umsatz?
Kommunizieren wir auch nicht. Wir mögen es eigentlich lieber ohne Zahlen und sprechen eigentlich lieber über die Kundenvorzüge, die Flixbus okay. mitbringt.
Vermittelte Tipps pro Jahr?
Wir hatten letztes Jahr 50 Millionen Passagiere.
Wow.
Wir werden dieses Jahr die Zahl sicherlich um einen guten zweistelligen Prozentsatz weiter steigern.
Und die Ticketgröße pro Trip?
Ist roundabout, ist verschieden, je nach Land. Sicherlich fängt man bei 10 Euro an, kann mal hochgehen auf 20, 25 Euro. Hängt ein bisschen von der Streckenlänge ab. Du hattest es vorhin erwähnt, dass wir auch mit FlixTrain unterwegs sind. Da sind wir noch exklusiv in Dach unterwegs. Da fahren die Kunden ein bisschen länger. Aber wir versuchen auch hier mit günstigen Tickets der Deutschen Bahn Paroli zu bieten und auch Wettbewerb auf die Schiene zu bringen.
Und man, angefangen seid ihr mit dem Thema Bus. Wie viele Buspartner habt ihr da? Weil du hast ja im Intro erwähnt, Asset Light. Also ihr macht alles über Buspartner. Wie viel habt ihr da?
Wir haben inzwischen 300 Buspartner, die quer durch Europa und jetzt auch USA verteilt sind. Der Riesenvorteil, und das, was wir gerade eben gesagt hatten, im Vergleich zu einer Airline, die ja wirklich von den Assets kommt, die Anzahl der Buspartner und Busse ist bei uns nie beschränkt. Also wir finden immer in jedem Markt genügend Partner, mit denen wir das Angebot aufziehen können. Also wir können uns wirklich darauf konzentrieren, wo gibt es Strecken, die für Kunden interessant sind, schon heute oder interessant sein können, wenn es das entsprechende Angebot gibt, und finden dann die richtigen Partner vor Ort. Das ist ein großer Unterschied zu einer Airline zum Beispiel. Da jedes Jahr, wenn wir uns da den Businessplan angeschaut haben, war die Frage, wie viele Flugzeuge haben wir? Und dann haben wir überlegt, wie können die Flugzeuge eigentlich rotieren? Bei uns ist das anders. Wir kommen vom Kundenbedürfnis her und finden dann die Produktion vor Ort mit entsprechenden Buspartnern.
Das macht sicherlich meistens Sinn, vom Kunden zu kommen und nicht vom Produkt oder
du sagst es, aber es ist gar nicht so einfach, das zu trennen, insbesondere wenn man integrierter Anbieter ist, also Assets hat und gleichzeitig die Kunden bedienen möchte. Weil du es in der Intro gesagt hattest, Mobilitätsplattform, ja, so sehen wir uns auch. Wir sehen uns nicht als Busunternehmen, sondern wir sehen uns wirklich als Mobilitätsplattform. Das Thema FlixTrain und du hast auch FlixCargo, das wir bestimmt gleich nochmal sprechen, angesprochen. Wir können uns auch andere Produkte auf der Plattform Flix vorstellen.
Also als nächstes kommt Flug, Taxi und Hyperloop?
Ich glaube, Flugzeuge, der Markt ist schon ziemlich eng, aber was wir wirklich umgesetzt haben, ist zu sagen, wie können wir dem Kunden immer das passende Angebot bieten? Wir hoffen, dass es natürlich auf einem grünen Produkt ist, wie auf einem Bus oder Zug. Aber es kann auch sein, und das ist auch ein bisschen die Motivation für FlixCar, dass wir hin und wieder nicht das richtige Angebot haben. Insofern arbeiten wir hier in Deutschland mit der Eurowings zusammen und vermitteln da oder arbeiten da partnerschaftlich zusammen. Das heißt, wir bringen teilweise die Passagiere an den Flughafen, überlegen aber auch, wie können wir unseren Partnern die Möglichkeit geben, Kunden bei uns zu gewinnen. Und FlixCar ist eigentlich die ähnliche Überlegung. Es ist kein wirkliches Substitut zu einer Bus- oder Zugfahrt, aber das Streckennetz ist halt noch wesentlich enger, gerade wenn man so an Verbindungen denkt zwischen zwei kleinen Städten. Und insofern denken wir, dass es ein gutes Angebot ist, um unsere Palette abzurunden, auch wenn die Autos sicherlich nicht grün sein werden.
Kommen wir gleich nochmal im Detail dazu. An wie vielen Standorten sitzt ihr eigentlich heutzutage? Seid ihr schon recht groß?
Ja, wir sind sicherlich an 11, 12 Standorten durch Europa. Jetzt haben wir in LA und New York Büros aufgemacht für West- und Ostküste und sind dann dementsprechend einmal quer über Stockholm, Lissabon bis runter nach Bukarest.
Und inklusive des neuen Zukaufs des Busunternehmens seid ihr jetzt wie viele Mitarbeiter?
Wir waren vor dem Zukauf knapp 1500 Mitarbeiter. Wir haben die Zahl mal locker verdreifacht durch die Akquisition von Camel Coach. Muss man sich so vorstellen, das ist ein ganz anderes Modell. Das ist ein sogenannter integrierter Player. Der größte, den es in der Türkei gibt, das ist ein riesiger Busmarkt in der Türkei. Der ist allein so groß wie der europäische Busmarkt. Also eine ganz andere Bedeutung des Thema Busses. Ganz früh in der Digitalisierungsphase passiert wahnsinnig viel offline. Also sicherlich viele Sachen, die wir mit unserem Ansatz da noch weiter verbessern können. Und ja, wir haben uns entschieden, ein Unternehmen zu kaufen, was auch Busse hat. Obwohl das, wie du es eingangs gesagt hast, eigentlich nicht ganz unsere Strategie ist.
Da kommen wir gleich dann nochmal drauf.
Und um das schon mal zu hinterlegen, wir werden auch zukünftig Asset-Light bleiben, aber sicherlich mit ein bisschen mehr Assets, als wir es in der Vergangenheit hatten.
Was ist eure Vision?
Die Vision ist, dass wir günstige Mobilität für jeden anbieten können und das mit einer grünen Produktion, mit einer CO2 möglichst neutralen Produktion. Da sind wir ja auch die Woche rausgegangen mit einer Pressemitteilung, dass wir 2030 CO2-neutral produzieren wollen mit unseren Partnern zusammen. Also es ist wirklich eine Lösung zu bieten für smartes Traveling, für Value for Money. Und das haben wir, glaube ich, bisher in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern ganz gut umgesetzt.
Ist interessant zu hören, weil die meisten Leute würden jetzt mal denken, dass man irgendwie über das Busthema kommt in der Vision oder über Bus und Zug, über das Vehikel. Ist aber nicht so, ist viel breiter.
Genau, also es ist wirklich viel breiter. Es geht um die Plattform und was dann das Medium ist, ist dann fast doch egal. Wir haben am Anfang überlegt, wie geht denn zum Beispiel so ein Zug? Und wir sind jetzt mit FlixTrain auf drei großen Strecken unterwegs. Das ist Köln-Hamburg, das ist Stuttgart-Berlin und das ist jetzt neuerdings auch von Köln nach Berlin. Und haben am Anfang überlegt, ist das eigentlich sowas wie ein langer Bus oder ist das was ganz anderes? Es ist irgendwo dazwischen. Es ist sicherlich ein bisschen schwieriger zu bedienen als ein Bus zusammen mit Partnern. Aber vom Konzept her ist es genau das Gleiche. Wir wollen Leute mit einem guten Angebot von A nach B bringen. Und was dann im Endeffekt das Medium ist, ist uns egal. Würde es ein Hyperloop sein, bin ich persönlich mal sehr gespannt, ob wir alle in 10, 20 Jahren durch die Welt hyperloopen. Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Dafür sind so die Entwicklungen, die wir sehen, die wir sicherlich auch gerne hätten, wie elektrifiziertes Fahren, wie wasserstoffbetriebenes Fahren. Da merken wir, dass es da noch wahnsinnig viel zu tun gibt. Insofern lieben wir auch die Vision von individueller Mobilität und wir müssen jetzt schauen, wie die Technologie, wie die OEMs hinterherkommen. Und da wollen wir sicherlich als Flixbus auch unsere Rolle spielen, dass die Entwicklungen in die richtige Richtung gehen, was dann der CO2-Neutralität zugutekommt.
Okay, steigen wir jetzt mal ein, ganz oberflächlich, gehen wir mal in die Tiefe. Flixbus hat gerade eine Finanzierungsrunde F gemacht. F wie 500 Millionen.
F wie Flixbus.
Erstmal Glückwunsch dazu.
Genau.
Also die Runde, die keiner bei Flix Mobility bestätigt.
Genau, dann wir bestätigen sicherlich die Runde und wir haben mit TCV und Permira und BlackRock und Baillie Gifford und einigen existierenden Investoren und ein paar anderen Investoren sicherlich eine ganz spannende Truppe wieder für Flixbus zusammenbekommen. Die letzte Runde hatten wir 2016 mit Silver Lake zusammen gemacht. Davor war schon General Atlantic und Holzbrinck eingestiegen. Und es ist, wie du sagst, eine F-Runde, es ist eine recht substanzielle Runde.
Und eine Runde, die dir sogar den Titel CFO des Monats eingebracht hat. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wo hast du den Pokal hingestellt?
Den Pokal habe ich gar nicht irgendwo hingestellt, weil den gab es gar nicht. Ich habe erst zufällig über den Artikel erfahren. Insofern ist das Finance Magazin da, glaube ich, nicht so fortschrittlich, dass die Leute vorher anrufen und sagen, dass der Preis, der gewonnen werden soll.
Das ist doch trotzdem schön.
Danke, um auf deine spitze Bemerkung einzugehen. Ja, wir kommentieren die Runde wirklich nicht. Es gibt ja ein paar Zahlen, die durch die Presse durchgehen. Warum machen wir das eigentlich nicht? Ich glaube, dass dadurch gewinnen wir keinen einzigen Kunden mehr, wenn wir sagen, wie groß die Runde war oder was die Bewertung war. Uns ist, glaube ich, wichtiger, die Kundenvorteile zu kommunizieren, als mit Finanzzahlen durch die Welt zu laufen, die sicherlich immer dann wieder im Zusammenhang gesehen werden müssen.
Sehr gut. Diese Finanzierungsrunde ist natürlich auch ein Ergebnis aus einer langen Vorbereitung. Ich würde sagen, bei einer Gründung eines Startups ist ein CFO meistens noch gar nicht richtig notwendig. Das müssen eigentlich die ein oder zwei Gründer am Anfang oder drei Gründer, wie viel es sind, müssen das ein bisschen mit begleiten und erledigen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wann das eigentlich unumgänglich sogar ist, weil es so groß und so viel wird, so viel Workload auch. Beschreib doch mal den Zeitpunkt, an dem du zu Flix Mobility gekommen bist und in welcher Phase das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt eigentlich war, sodass man sagen kann, das war der richtige Zeitpunkt zu sagen, jetzt setze ich auf den CFO.
Das ist eine sehr gute Frage, Patrick. Und ich glaube, jede Finanzierungsrunde, ob A, F oder was immer danach kommen mag, ist immer sicherlich ein großes Teil Teamwork. Zusammen mit den Gründern, zusammen mit der Finanzabteilung, zusammen mit verschiedenen Fachabteilungen, sei es Marketing, sei es andere Abteilungen aus dem Unternehmen raus. Aber du hast vollkommen recht, so eine Due Diligence, umso größer das Unternehmen ist, umso mehr wird natürlich auch da in die Tiefe geschaut. Wir hatten vorhin gesagt, wir sind in 30 Ländern, da gibt es dann 30 einzelne P&Ls, das sind verschiedene Konstellationen, die man sich alle genau anschauen muss. Ich bin auch der Überzeugung, am Anfang gar nicht so wichtig, einen CFO mit dabei zu haben. Es ist, glaube ich, wichtiger, das Produkt hinzubekommen, zu sehen, wie der Kunde das annimmt, zu sehen, wie man es adaptieren muss. Und dann kommt irgendwann die Zeit, wo die Backoffice-Prozesse immer wichtiger werden, wenn man merkt, man geht durch, bei uns ist das zum Beispiel ganz signifikant, das Billing. Also wenn wir mit Buspartnern zusammen die Abrechnung machen oder auch auf der Payment-Seite, wenn wir die Kunden anbieten an unsere Payment-Lösungen, teilweise direkt, teilweise indirekt über Offline-Agenturen, dass man irgendwann ein Stadium hat, an dem man so viele Sachen wiederholt macht, dass es Sinn macht, auch mal stärker in die Backoffice-Funktion reinzuschauen. Das war bei Flixbus 2016 der Fall. Wir haben da, glaube ich, schon sehr, sehr viel gemacht und es gab damals schon eine gut funktionierende Finanzabteilung und wir haben es dann eigentlich geschafft, indem wir insgesamt für die Organisation nochmal mehr Fokus draufgelegt haben.
Aber das hört sich an, als wenn sogar die Operations ein bisschen nach dem CFO geschrien hätte. Ich hätte jetzt gedacht, der CFO kommt eher um die Finanzierungsrunden, die immer größer und immer anspruchsvoller werden, die sauber ab.
Es ist beides. Also ich glaube, es ist beides, dass selbst in den Prozessen, die es in Unternehmen gibt, dass da der Wunsch ist, sicherlich kein Corporate zu werden und alles mit Handbüchern zu versehen, aber es gibt schon den Wunsch, Sachen irgendwo strukturiert zu machen. Die laufen halt viel auch in Finanzprozesse rein. wenn dann die Accounting-Abteilung ganz zum Schluss da sitzt und muss Rechnungen auseinanderklamüsern, die irgendwo nicht automatisch generiert werden. Also dass man da von hinten eigentlich aufkommt, Prozesse aufsetzt. Und ja, die Organisation ist sicherlich dann auch irgendwo dankbar über strukturierte Themen. Aber es ist natürlich auch genau das andere, was du sagst. Es braucht irgendwo dieses finanzielle, kaufmännische Gewissen im Unternehmen, das stark in Themen wie Cashflow-Planung, P&L-Planung reingeht. Irgendwann ist das Rad halt so groß, dass man schon genau sehen muss, wie sich Zahlen entwickeln, was die Vorhersagen sind. Sicherlich auch stark in der Zusammenarbeit mit den Finanzinvestoren und mit den Gesellschaftern. Also ich glaube, so von der Struktur her, erstmal die Fahne abstecken, schauen, dass man irgendwo am Markt sich etablieren kann. Und dann ist es auch eine Frage der Effizienz und der Planbarkeit nach vorne. Und da wird die Rolle eines CFOs immer stärker.
Und ist es so, dass, du warst jetzt nicht die ganze Zeit deines Lebens im Konzern, aber den Großteil, ist es eigentlich so, dass Konzern-CFOs dann das richtige Profil haben für ein Startup? Oder braucht es diese 2, 3, 4 Jahre, die du auch im Startup hattest, um dann zu connecten mit dem Team und mit der Firma?
Ja, das ist, glaube ich, beides. Und ich sehe das jetzt, wenn ich auch mal mit Kollegen spreche, dass schon mehr Leute, die irgendwo auch zum Teil einen Konzernhintergrund haben, in die Startups reinkommen, gerade auf so einer CFO-Position. Und ich glaube, das ist genau das, was du ansprichst, die Mischung aus Erfahrung. Wie könnten Prozesse richtig laufen? Und dann sieht man sicherlich im Konzern auch, was läuft nicht richtig, wo ist man zu schwerfällig im Konzern, sieht die Vorteile, die so ein Startup mitbringt. Und ja, man muss halt viel kommunizieren, man führt neue Prozesse ein, man macht das Unternehmen strukturierter. Ich hatte vorhin gesagt, das ist sicherlich auf der einen Seite erwünscht, auf der anderen Seite muss man das auch richtig kommunizieren. Das heißt, du musst schon in der Lage sein, mit den Leuten richtig zu sprechen, dass es auch klar ist, hier geht es nicht um Corporate Governance wegen, sondern wir wollen ein besseres Unternehmen werden, was dann nachher allen zum Vorteil reicht und dafür hilft es, den richtigen Ton zu finden.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und passend zu unserem Deep Dive Mobility möchte ich euch einen neuen Mobilitätsdienst vorstellen. Denn unser Partner Otto Now hat diese Woche angekündigt, mit einem eigenen Angebot in den Markt für E-Scooter einzusteigen, die ja gerade das Gesprächsthema Nummer 1 sind. Nochmal kurz zur Erinnerung, was Otto Now eigentlich ist. Otto Now bietet Technik, Haushalts-, Sport- und Möbelprodukte zur Vermietung an. Also, ihr könnt euch dort Produkte mieten, inklusive lebenslangem Reparatur- und Austauschservice, Versand- und Kaufoption, was per se viele, viele Vorteile hat. So, und zu den bei Otto Now mietbaren Produkten gehören nun eben auch E-Scooter, weil das Team macht das bisher eher urbane Angebot von E-Scootern deutschlandweit für alle verfügbar, ganz egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Die E-Scooter von Otto Now werden aufgebaut, zugelassen, versichert und startklar bis zu dir nach Hause geliefert. Heißt im Klartext, du kannst direkt losfahren und bist frei von Freischaltgebühren, Geschäftsgebieten, Scootersuche, Minutenpreisen, Versicherungssorgen und Reparaturen. Natürlich kannst du deinen E-Scooter auch mit Familie und Freunden teilen, wenn du nicht gerade selbst damit unterwegs bist. So, und zum Start gibt's die Otto Now E-Scooter für nur 39 Euro monatlich. Sie stehen in Kürze in den Startlöchern. Darum lege ich dir folgende Domain ans Herz. Schau doch mal dort vorbei und lass dich benachrichtigen, sobald es losgeht, nämlich unter e-scooter.ottonow.de. Wenn dir das zu schnell ging, steht auch nochmal in den Shownotes unter diesem Podcast sowie auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Und gab es denn Berührungsängste oder auch Grabenkämpfe am Anfang, als du reinkamst?
Ich glaube gar nicht. Das ist auch der Vorteil in jungen Unternehmen. Die sind nicht so eingeschwungen wie existierende Unternehmen, wo jeder dann versucht, seinen eigenen Sandkasten ein bisschen zu verteidigen, sondern das, was ich bei Flix gemerkt habe, und ich gehe davon aus, dass es in vielen anderen Startups auch so ist, man will wirklich das Beste für das Unternehmen. Da kann man sich hin und wieder drüber streiten, was ist das Beste für das Unternehmen. Aber ich glaube, diese Eingefahrenheit, was das Wichtige ist, wie man selbst im Unternehmen dasteht, ist in jungen Unternehmen noch viel, viel weniger gegeben. Dafür gibt es einfach so viele Wachstumschancen, dass jeder sagt, lass uns die richtige Lösung finden. Ja. Und was es dann für einen persönlich heißt, sieht man im zweiten Schritt.
Das ist das Angenehme, dass es in Startups meistens viel sachlicher und ums Ziel, das gemeinschaftlich geht, als in Konzern. Tu uns aber den Gefallen und beschreib deine Rolle jetzt heute als CFO bei Flix Mobility. Welche Bereiche und Aufgaben betreust du?
Also man muss sich das so vorstellen, wir sind vierköpfige Geschäftsführung bei Flixbus, bei der jeder seine eigenen Aufgaben hat und trotzdem versuchen wir zusammen irgendwo auch die Geschäftsführung wahrzunehmen. Wir sitzen also zu viert in einem 20 Quadratmeter Büro. Dafür braucht man dann auch keine formalen Meetings, wenn es irgendwelche Themen gibt, sondern da fliegen die Themen den ganzen Tag eigentlich quer durch den Raum. Originär bin ich zuständig für die ganz klassischen Finanzthemen, also es fängt an bei Accounting, also sprich Buchhaltung und Jahresabschlüssen, für das Thema Controlling, für das Thema Finanzen und Treasury, für das Thema Steuern, für das Thema Einkauf und für das Thema Legal.
Und wie viele Leute braucht man dafür bei einer Firma, beim Startup dieser Größenordnung?
Ja, wir sind inzwischen schon relativ groß, weil wir auch Komplexität in zum Beispiel Prozessen wie Billing haben mit Buspartnern. Also sind inzwischen in dem Bereich um die 70 bis 80 Leute und haben dann in den einzelnen Ländern auch jeweils nochmal Finanzfunktionen, die dann die einzelnen Länder unterstützen und noch lokale Aufgaben vor Ort wahrnehmen.
Mal eine Frage, die mich ein bisschen persönlich interessiert, weil du eine von den Personen bist, die Konzern- und auch Startup-Welt eben jetzt schon erlebt haben. Glaubst du, es gibt Rahmenbedingungen, in denen etablierte große Konzerne eine Chance haben, eine Idee wie Flixbus, Flixmobility aus dem Konzern heraus aufzubauen und so eine Erfolgsstory zu bauen?
Theoretisch bestimmt ja. Und ich finde das eine ganz, ganz spannende Frage, weil die Frage höre ich natürlich auch öfters. Arndt, was ist jetzt wirklich anders? Sind die Leute besser bei Flixbus oder warum sind die so viel schneller und erfolgreicher? Und es ist irgendwo Company DNA, die Bereitschaft zu schnellen Entscheidungen, die Bereitschaft auch schnell gegenzusteuern, wenn es mal nicht so funktioniert. Nicht dieses Abstimmen über verschiedene Abteilungen hin, die man teilweise in Konzernen sieht, bei der in der Regel nicht das beste Ergebnis rauskommt, sondern ein Ergebnis, was irgendwie für alle irgendwo gefällig ist. Halte ich für ganz, ganz schwierige Themen. Also es ist schon eine gewisse Schwerfälligkeit in Konzernen zu sehen. Rein theoretisch, und es gibt ja auch dieses Thema Corporate Venturing, ist das sicherlich möglich. Man muss schauen, kriegt man die Entscheidungswege so hin, kriegt man die Personen an Bord, die es dafür auch braucht, starke Gründer, starkes Managementteam, und gibt man denen dann auch die Freiheit, sich das wirklich umzusetzen. Da steht theoretisch eigentlich nichts im Weg. Praktisch kenne ich nicht so wahnsinnig viele Beispiele, in der sich ein kleines Startup, ein kleines Samen im großen Konzern irgendwo erfolgreich behauptet hat. Aber ich würde mich freuen, wenn das so wäre, weil es der klassischen Wirtschaft, der Old Economy, glaube ich, auch ganz gut tun würde.
Ja, auch meine Erfahrung. Also entweder über ein Venture Capital, Corporate Venture Arm oder eben einfach wirklich in der Ausgründung außerhalb des Konzerns. Und auch mit anderen Profilen, nicht unbedingt die Personen aus dem Konzern dann da reinsetzen. Das ist ja meistens dann genau das Profil, was man da nicht sucht.
Ja, genau. Du sagst es, und hin und wieder ist es dann auch so, dass man sagt, die Leute haben noch 20 Jahre bei uns wunderbar funktioniert. Warum können die nicht irgendwas Neues machen? Und ich glaube, da kommt es auf eine gute Mischung an mit Leuten, mit frischen Ideen, die weniger die Schranken sehen, sondern mehr die Möglichkeiten sehen.
Das ist schon etwas her, als du noch bei der Lufthansa warst. Da hatten wir mal dazu gesprochen, wie ein DAX-Konzern seinen Finanzbereich aufstellt. Und da gab es den Finanzvorstand selbst und darunter dann ein, zwei Handvoll vertraute Personen. Manager, die die Einzelbereiche im Finanzressort eben führen. Dass darunter dann 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder 100.000 agieren, wäre eigentlich gar nicht so wesentlich, weil die Führungsstruktur bleibt im Grunde gleich. Gilt das jetzt auch für eine Firma mit 1.000 Leuten?
Ja, also ich glaube, dass die grundsätzliche Struktur schon gleich bleibt. Ich glaube, das, was sich ändert, ist irgendwann die Hands-on-Mentalität. Also umso größer der Konzern ist, umso mehr verwaltend und indirekt steuernd gehst du auf ein Unternehmen ein. Das Schöne beim Unternehmen wie Flix ist, dass man auch sehr tief mit in den Themen drin ist. Das heißt, nicht nur im Finanzbereich, auch meine Kollegen im Managementteam, auch im breiteren Managementteam, ist eine hohe Affinität zu Zahlen, Daten, Fakten. Jeder guckt morgens erstmal ins BI rein und schaut, wie ist der gestrige Tag gelaufen.
Business Intelligence.
Also eine hohe Affinität zu Zahlen, Daten, Fakten. Und man hat das Gefühl, dass man viel tiefer in den Themen mit drin ist, während im Konzern, auch wenn die Funktionen dann doch irgendwo gleich sind, wie du es zu Recht sagst, dass man sehr indirekt steuert und sagt, kannst du mal bitte versuchen, etwas zu bewegen? Und das geht dann über drei Hierarchien. Und in der Regel kommt dann unten dann nicht das raus, was man sich irgendwann mal vorgestellt hat. Und das ist halt in so einem kleinen, direkten, jungen Unternehmen ganz anders. Und das macht natürlich auch viel mehr Spaß.
Und wie führst du persönlich dann so ein Team? Wie ist das, was hast du für einen Führungsstil?
Ich glaube, es geht viel um Transparenz und offene Tür. Es gibt viele gute Leute bei Flixbus, die jung und dynamisch sind, denen auch entsprechend den Raum zu geben, sich zu entfalten, zu gucken, wo man ein bisschen mit Erfahrung mithelfen kann. Aber wie ich es gerade eben auch schon mal gesagt habe, Erfahrung ist nicht alles. Man muss auch hin und wieder schauen, dass man Berge versetzen kann. Insofern versuche ich da auch nicht zu sehr auf Erfahrung zu setzen, sondern auf den Dialog zu setzen und zu schauen, wie kann man Finanzabteilungen mit einbinden. Extrem unhierarchisch, gucken, wer ist der oder die Richtige, um Themen zu besprechen und dann auch mal zu schauen, dass man sich ein bisschen zurückhält und mal Ideen in den Orbit kommen lässt.
Und unterscheidet sich der Stil von dir, von dem der Gründer?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir da schon ähnlich sind. Die Gründer sicherlich sehr stark geprägt, sehr starke Vision, sehr klarer Willen, wo sie hinwollen, aber auch wissend, dass es eine Organisation ist, die Flixbus trägt. Dass es nicht nur Gründer sind, sondern auch Entscheidungen getroffen werden müssen, delegiert werden müssen, wo wirklich die relevanten Leute mit am Tisch sitzen. Das haben wir jetzt eigentlich schon ein paar Jahre eingeführt, dass wir schauen, dass nicht alle Entscheidungen an die Gründer oder an die Geschäftsführung grundsätzlich gehen und man dann selbst zum Bottleneck wird, sondern dass Entscheidungen halt da getroffen werden, wo die relevanten Leute mit am Tisch sitzen. Ob da jetzt ein Gründer mit am Tisch sitzt oder nicht, ist es noch nicht mal primär entscheidend, sondern sitzen da die richtigen Leute am Tisch und dann kann man das Thema sicherlich auch bestmöglich entscheiden.
Und mal was ganz Pragmatisches, welche Tools benutzt du im Finanzbereich?
Klassisch haben wir also sicherlich ein ERP-System, das ist bei uns jetzt ein Oracle Cloud-System. Wir haben eigenentwickelte Systeme, die dann auf unser Backend zugreifen, also da, wo die Buchungen stattfinden, und haben dann, wie gerade eben gesagt, Business Intelligence, die wir drüber gelegt haben. Also, dass wir dann die verschiedensten Auswertungen fahren können und das auch in der Form, die dann nicht nur Experten zugutekommt, sondern dem sich auch das breite Unternehmen dann gut tun kann.
Und die ist zentral ausgesteuert und lokal in allen Ländern sozusagen integriert.
Genau, es wird zentral gesteuert und so, dass wir immer über die gleichen Zahlen sprechen, wenn wir über Zahlen sprechen, ob die jetzt vom Accounting oder Controlling kommen, ob die jetzt aus den Ländern kommen oder aus dem Headquarter kommen. Das geht alles immer auf die gleiche Basis zurück und dann ist auch die Diskussion einfacher, wenn man über KPIs und Erfolg und Misserfolg spricht.
Und wenn du von KPIs sprichst, da gibt es eigentlich das Stichwort, um nochmal von der Vision zu Zielen und zu OKRs zu kommen oder Zielsystemen zu kommen, zum Beispiel OKRs. Benutzt ihr irgendwelche Zielsysteme, OKRs, Objectives and Key Results, eins der Führungsinstrumente, was Andy Grove bei Intel vor 45 Jahren oder sowas mal eingeführt hat und dann im Valley von den ganzen großen Tech-Firmen ja benutzt wird? Ich persönlich bin ein Fan von Visionen. Häufig ist in Unternehmen, steht eine Vision da und die wird irgendwie nie rausgeholt. Die Leute verstehen sie nicht oder wissen sie nicht, wie es in der Umsetzung ihnen was bringt. Deswegen bin ich Fan von der Vision bis runter zum letzten Mitarbeiterziel, das eigentlich durchzudeklinieren und OKRs helfen da stark. Benutzt ihr sowas?
Ja, ganz spannende Frage. Wir haben auch unsere Erfahrungen mit OKRs auch gemacht. Wir haben sie also eingeführt und dann, würde ich mal sagen, auf Flix adaptiert. Grundsätzlich stimme ich mit dir vollkommen überein. Jeder bei Flixbus soll die Vision kennen, soll auch ein Stück kennen, wie kommen wir dahin und nicht nur für seinen einzelnen Bereich, sondern auch übergreifend. Dann macht es das Arbeiten spannender und sicherlich auch effizienter. Ganz konkret zu den OKRs, die haben wir vor 2 Jahren eingeführt und haben sie jetzt so adaptiert, weil es dann teilweise schon sehr kleinteilig wird in OKRs. Und OKRs haben ja verschiedene Zielsetzungen. Das eine ist sicherlich, Ziele zu definieren und wie kommt man dahin, was sind die Wege. Auf der anderen Seite soll es auch Transparenz schaffen im Unternehmen. Wer arbeitet gerade an was, um zu erkennen, guck mal, da gibt es doch jemanden, der hat eine ähnliche Fragestellung und die hängen damit zusammen. Und da haben wir jetzt persönlich die Erfahrung gemacht, dass die OKRs teilweise zu detailliert sind, als dass man einen guten Überblick bekommt. Und wir sind das dazu übergegangen, dass wir quasi pro Team oder Abteilung quartalsweise die Ziele auf Confluence setzen, also eine Plattform, in der jeder mit unserem Unternehmen reinschauen kann. Dann kriegst du eigentlich eine gute Übersicht, was passiert eigentlich gerade im Accounting oder in der Netzplanung oder im Pricing. Und kannst sehen, hat das Relevanz für dich oder hat es keine Relevanz für dich? Und machen dann die konkrete Zielsetzung ein bisschen außerhalb des OKR-Systems. Und da ist jedes Team ein bisschen anders und steuert ein bisschen anders. Und insofern haben wir uns von den ganz strikten OKRs, dieser Durchdeklinierung, verabschiedet, weil wir auch gesagt haben, das ist schon viel Aufwand und ist es nachher den Nutzen wert, den man rausziehen kann.
Ist eine sehr schwierige Fragestellung. Ich habe das einmal mit einer Balanced Scorecard gemacht. Das war der blanke Wahnsinn, was das an Bürokratie hervorgerufen hat. Deswegen bin ich auch teilweise, verstehe ich die Reaktanz gegen diese Zielsysteme. Aber du beschreibst es auch so, das klassische, wenn du das klassische Standardsystem benutzt, wie auch immer, wie sich es nennt, OKR, BSC, was auch immer, dann muss man eben gucken, das kann eine riesen Waffe sein, die auf ein ganz kleines Unternehmen geschossen wird. Und die Intelligenz liegt eigentlich darin, die Größenordnung gut zu definieren. Dann wird es nämlich nicht so viel Bürokratie und hat nur den Mehrwert, den die eigentliche Idee hinter dem Zielsystem ist.
Ja, da bringt es dann ein. Ne? Genau, da bin ich vollkommen bei dir. Die Idee ist super und die hilft sicherlich im Unternehmen. Wie es dann in der Praxis umgesetzt wird, muss dieses Unternehmen für sich irgendwo rausfinden. Und da haben wir bei Flix halt unseren Weg gefunden.
Übernehmt ihr mit der Controlling-Einheit auch tatsächliche Kontrollfunktionen in den Abteilungen? Der Hintergrund meiner Frage ist, dass speziell, wenn man stark wächst, einzelne Länder und Abteilungen sich ja auch mal schnell selbstständig machen. Das ist ja teilweise sogar genau richtig, also nicht falsch, sondern sogar richtig, dass die sich selbstständig machen. Und umgekehrt geben die dann manchmal Geld aus und man erfährt erst im Nachhinein, dass da Geld weg ist. Ist ja für eine Finanzabteilung dann doch recht relevant. Seid ihr irgendwie der Watchdog und der Antagonist auch bei Flix Mobility?
Ich glaube, wir sind beides. Also wir sehen uns ganz gern sicherlich als denjenigen mit der Zahlenhoheit, um Transparenz zu schaffen. Das müssen wir auch. Gerade wenn das Unternehmen größer wird. Auf der anderen Seite sehen wir uns auch stark als Businesspartner. Wie können wir Business supporten? Wo sind die Themen, die gerade das Unternehmen bewegen? Wo können wir Lösungsansätze bringen? Und ich glaube, im Endeffekt muss die Controlling-Abteilung die Hoheit über Systeme haben, schauen, dass wir Sachen möglichst gleich machen, also vom Prozess her homogen machen, dass wir keine Diskussionen haben, wie sind jetzt bestimmte Zahlen, Daten, Fakten zu interpretieren, sondern dass wir uns wirklich darauf konzentrieren können, auf Value-Added-Arbeit, also ein System, die Basis geschaffen werden soll, da sollen alle Daten drin sein. Und mein Wunsch und meine Vision ist dann, dass wir uns wirklich darüber unterhalten können, was machen wir mit den Zahlen, wie kann es da weitergehen, was können wir besser machen, was ist gut gelaufen und weniger damit beschäftigen, Zahlen zu erheben. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil der Controlling-Funktion, da mal irgendwo eine gewisse Basis zu schaffen und auf der Basis aufsetzen, in die Diskussion reinzugehen. Und das ist genau, wie du sagst. Hin und wieder ist es schon mal diese Controlling-Funktion, also zu sehen, wo geht eigentlich gerade das Geld hin und ist das alles gut angelegt. und auf der anderen Seite auch der Business Supporter, Business Partner zu sein, zu schauen, wie wir Sachen noch besser machen können und zu schauen, was wir aus verschiedenen Ländern, Konstellationen, M&As, sonstiges lernen können und insgesamt für Flix besser machen können.
Und wenn du jetzt davon sprichst, wie ihr sowas nachhaltet, habt ihr eine Ebene drüber vielleicht auch, nicht nur die Finanzabteilung, habt ihr Standard-Meetings über Ländergrenzen hinweg? Wie macht man das mit 1000 Leuten in 20, 30 Ländern?
Ja, ist so, wie du vorhin gesagt hast, irgendwann, ob da jetzt 1000 Leute sitzen und 30 Länder oder 5000 und 50 Länder, ist dann irgendwann nicht mehr ganz so entscheidend. Also so ganz praktisch, wie machen wir das? Als Managementteam setzen wir uns alle 2 Wochen an den großen Bildschirm und telefonieren einmal die Länder durch, also machen Videocalls mit allen Ländern. Gibt da ein Standardformat, durch das wir durchgehen, bei dem wir relativ schnell sehen, was läuft gut, was läuft nicht ganz so gut. Und dann, das machen wir zusammen mit den MDs der jeweiligen Länder und dann auch direkt auf dem Call mit den MDs besprechen, wie sehen die nächsten 2, 3 Monate aus. Also ist immer mehr ein Blick nach vorne als ein Blick nach hinten. Und dann diskutieren, was sind die Hebel, um bestimmte Sachen noch in die eine oder andere Richtung zu entwickeln. Und das ist eigentlich so die Art, wie wir führen. Natürlich haben wir jeden Tag Buchungszahlen. Wir gucken jeden Tag rein in die Forecast, wie, was sagt das System, wie entwickeln sich die Zahlen die nächsten Monate und haben dann so unseren Rhythmus geschaffen, wie wir mit den Country MDs, aber auch mit den zentralen Abteilungen, gerade Marketing, Pricing, Netzplanung, wie wir mit denen zusammen dann in die kurzfristige Steuerung reingehen. Und dann haben wir natürlich auch noch darüber hinaus so ein Planungssystem, dass wir in Reforecasts und Budgets reinschauen, um da auch irgendwo so die Zielsetzung für die nächste Zeit zu setzen.
Okay, so jetzt leite ich mal ganz dezent auf das Thema Finanzierungsrunde über, das ihr nicht kommentiert. Laut Crunchbase habt ihr 15 Investoren in 6 Finanzierungsrunden zusammengebracht, über 500 Millionen Euro in der letzten F-Runde eingesammelt und das bei einer Bewertung, die höher als 2 Milliarden liegen soll. Ich habe aber ebenso gelesen, dass ihr die Finanzierungsrunde gar nicht kommentiert. Stimmt das?
Wir kommentieren es gar nicht und wie kommen solche Zahlen zustande? Wenn das deine Frage ist, wird sicherlich viel interpretiert und gemutmaßt. Ich glaube, von den Größenordnungen her passt das, was die Anzahl der Investoren angeht, schon. Also sind inzwischen ein ganz, ganz großer Gesellschafterkreis bei Flix mit einem ganz spannend besetzten Beirat. Neben dem Thema Kapital ist das natürlich auch für uns so als Management ganz spannend, da mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ähnliche Konstellationen schon mal gesehen haben. Und da sind sicherlich Holzbrink, als auch General Atlantic, als auch Silver Lake, als auch TCV und Permira ganz spannende Gesprächspartner, die über ihr Portfolio hinweg Erfahrung gesammelt haben. Und wir versuchen halt zu schauen, wie passt das auf Flix. Und das ist in der Regel ein sehr, sehr guter und fruchtvoller Dialog.
Fairerweise finde ich jetzt auch gar nicht so relevant, ob es 300 oder 800 Millionen waren, sondern es geht, glaube ich, darum, F-Finanzierungsrunde, Größenordnung im dreistelligen Millionenbereich, wenn man die abschließen will. Von der Idee bis zum Closing Dinner in dieser späten Phase, beschreib doch mal kurz, wo fängt man an? Fängt man mit dem Kapitalbedarf an, den Kapitalbedarf zu definieren? Kommt vorher schon aus den Ideen für neue Märkte und Produkte, die ihr angreifen wollt? Oder kommen bereits umgekehrt Investoren auf euch zu und sagen, wir finden das Unternehmen spannend, die Ideen hier spannend, die Vision und möchten investieren. Wie geht das Schritt für Schritt ungefähr vonstatten? Lass es mal durchgehen.
Ja, also ich glaube, der erste Schritt bei uns ist, dass wir überlegt haben, was sind eigentlich unsere Pläne und Entwicklungen und wir setzen uns dann einmal im Jahr mit dem Management-Team, das sind bei uns ungefähr 15 Leute, zusammen und entwickeln oder diskutieren zusammen die Vision, wo wollen wir die nächsten Jahre hingehen. Das ist erstmal, wenn du so überlegst, für ein Unternehmen, was so jung ist wie Flixbus mit 6 Jahren auf der Uhr, zu sagen, wo stehen wir in...
Moment mal, 2011, denke ich. Das sind noch 8 Jahre.
Ja, bis dann zur Umsetzung und Liberalisierung hat es noch ein bisschen gedauert, bis dann die ersten Flixbusse dann wirklich auf der Straße waren und das Modell ausgerollt wurde. Also wir wagen schon den Blick nach vorne. Jetzt weniger, um zu sehen, was sind da Zahlen, Daten, Fakten. Das kann man sicherlich auch noch ein Stück weit abschätzen. Aber um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie muss sich die Organisation entwickeln, in welche Geografien, Produkte, Sonstiges wollen wir reingehen. Und daraus abgeleitet haben wir dann schon so eine Langfristvision. Und dann diskutieren wir auch den Weg, wie kommen wir dahin. Und daraus entwickelt sich sicherlich auch ein gewisser Kapitalbedarf. Wir haben jetzt die gute Situation bei Flix, dass wir operativ eigentlich ein ganz gutes Portfolio an Ländern haben. Also ein paar, die Geld verdienen und ein paar, die noch in der Finanzierungsphase stecken, sodass wir fürs operative Geschäft nicht so viel Geld brauchen, sondern dass wir uns darauf konzentrieren können, das Geld, was wir einsammeln, das wirklich in die weitere Entwicklung von Flix zu stecken. Und so war es jetzt auch bei der F-Runde. Also wir haben uns zusammengesetzt, die Vision entwickelt, die ganz klar heißt, wir wollen Flix zu einer globalen Mobilitätsplattform ausbauen und haben dann daraus abgeleitet, in welchen Ländern wollen wir aktiv sein. Wir haben das jetzt auch verkündet, dass wir neben USA und der von dir schon erwähnten Türkei-Akquisition uns auch Themen in Südamerika und Asien näher anschauen. Also haben dann aus diesem Vision Kapitalbedarf abgeleitet, sind ein bisschen in die Businesspläne reingegangen. Also sicherlich etwas, was wir bei der A- und B- und C-Runde auch gemacht haben, halt ein Stückchen professioneller, ein Stückchen größer, haben dann in die einzelnen Länder reingeschaut, haben eine Due Diligence gemacht, passt da das Flix-Modell, rechtliche Rahmenbedingungen, Buspartner, Struktur, Kunden etc. und haben dann jede Menge Informationen über unser existierendes Geschäft, also auch das zukünftige Geschäft zusammengetragen und haben das dann, wie du das auch kennst, im großen Datenraum zusammen gemacht, haben dazu unsere Management-Präsentation gemacht, die sicherlich beim großen Unternehmen noch ein bisschen größer ist als beim kleinen Unternehmen.
Mit wie vielen Leuten hast du an dieser Finanzierungsrunde dann gearbeitet, intern im Team?
War schon ein relativ großes Team. Jochen als einer der Gründer und ich plus aus der Finanzabteilung nochmal 2, 3 Leute und dann selektiv aus den einzelnen Abteilungen nochmal Leute. Also wir waren ja zwischendurch ein Team von sicherlich 20 Leuten, die dann mit unterschiedlicher Auslastung an dem Thema gearbeitet haben.
Also doch schon deutlich größer.
Ja, genau. Also es ging dann, du kennst das, du fängst mit einer Management-Präsentation an und dann geht es einen starken Dialog mit den Investoren über einen Datenraum, aber auch über Deep-Dive-Meetings, wo du sagst, jetzt möchte ich mal verstehen, wie läuft so ein Marketing bei Flix, wie sehen eure Kundenkohorten aus? Und da geht man viel in die Tiefe, dann mit Experten von der möglichen Investoren, aber auch Experten unsererseits. Und das ist halt ein Dialog, der schon ein paar Wochen in Anspruch nimmt. Und das verfeinert sich dann im Prozess immer weiter. Das heißt, man fängt mit einem relativ großen Trichter an, spricht mit vielen Unternehmen, um auch zu sehen, wer passt gut zu uns, zu wem passen wir ganz gut, in welches Portfolio würden wir ganz, ganz gut reinpassen, wie sind die Personen, die dahinter handeln, können wir uns vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten, wie ist der Erfahrungshorizont. Wir haben dann auch mal eine Tour gemacht durch Silicon Valley mit André, einem weiteren Gründer, um mal zu sehen, wie ist es da so, wie ticken die Leute, wie passt das zu Flix, waren zum Teil auch sehr beeindruckt. Da kam zum Beispiel TCB her, die als großer Investor im Silicon Valley unterwegs sind, die uns auch ihre Philosophie, wir haben die Gründer von TCB getroffen, ihre Philosophie von Anfang an erklärt haben und auch erklärt haben, wie passt da an Flix rein aus ihrer Sicht. Man kennt TCB aus großen anderen Investitionen wie Netflix oder Spotify oder Facebook. Und das war für uns natürlich wahnsinnig spannend, das zu sehen und haben dann den Trichter immer weiter nach unten geschraubt und haben dann gesehen, dass wir eigentlich mit 2 Lead-Investoren zusammenarbeiten wollen. Das sind in unserem Fall TCB und Permira, die beide aufgrund der Personen als auch ihrer Erfahrung für uns bestochen haben und haben das dann noch erweitert um einen Kreis weiterer Investoren, die dann quasi die Runde ergänzt haben.
Und jetzt im Vergleich zu einer, hier sind es ja meistens in Deutschland, sehen wir viele A, B, vielleicht C-Runden, aber jetzt nicht so viele E- und F-Runden. Was ist der größte Unterschied so an Workload? Weil die Due Diligence ist wahrscheinlich, ne, weil einfach, weil die Unternehmen ja schon viel größer sind, wird wahrscheinlich viel umfangreicher sein. Was sind noch so die Themen?
Genau, also ich glaube, der größte Punkt, den du ansprichst, man guckt halt viel mehr in die Historie. Bei einer Frühfinanzierung schaut man wahrscheinlich mehr auf das Marktpotenzial und guckt, was sind da die Wettbewerber und kann sich das Unternehmen in die Richtung entwickeln. Bei uns und gerade wenn du über verschiedene Länder unterwegs bist, ist immer die Frage, habt ihr denn Proof Points? Wie ist es denn gelaufen, als ihr in Dach 2, 3 Jahre unterwegs wart? Wie sieht das jetzt in Italien aus, wenn ihr da noch ein Jahr hinten dran seid? Also wie sind da die Entwicklungskurven? Kann man da Parallelen ziehen? Also es geht viel, dieser Proof of Concept ist viel stärker. Zum Glück dieser klassische Teil der Due Diligence, Datenraum, Legal etc., nimmt auch nicht so einen Riesenteil der Due Diligence ein. Es geht noch ein Stück weit mehr um das Kommerzielle, ums Business, um Proof Points und dann natürlich auch ein Challenge der Pläne nach vorne. Also ich glaube, die Diskussionen sind ein bisschen tiefer als in der Frühphasenfinanzierung. Im Endeffekt ist es gar nicht so unterschiedlich zu einer A- oder B-Runde.
Macht man bei der Größenordnung denn auch eine Art eigene Due Diligence, eine Vendor-Due Diligence?
Wir haben es jetzt nicht gemacht, weil wir davon ausgehen, dass jeder Investor dann eh nochmal mit seinen Schwerpunkten reingeht. So eine Vendor-Due Diligence ist meistens eine ganz gute Zusammenfassung, stark auf Finance und Legal getrieben. Da mag es auch ein bisschen Commercial geben. Wir haben für uns gesagt, es wird darüber hinaus noch sowieso auch eine Käufer-Due Diligence geben. Und Sinn und Zweck einer Vendor-Due Diligence, um das nachher auch finanzierenden Banken zu geben, sei es zum Beispiel im Leveraged Buyout-Market, das ist bei uns ja nicht der Fall. Also insofern haben wir versucht, einen sauberen virtuellen Datenraum aufzusetzen, da viel Transparenz reinzubringen und den Rest dann halt im Dialog mit den Investoren.
Und braucht man dafür externe Unterstützung oder kann man das alleine stemmen?
Man kann es, glaube ich, theoretisch alleine stemmen. Wir haben uns entschieden, dass wir das dann doch lieber mit Partnern zusammen machen. Es ist einfach ein wahnsinniger logistischer Aufwand. Insofern haben wir damit mit Partnern zusammengearbeitet, jetzt auf einer Banken- und auf einer Legal-Seite.
Und ich muss sagen, ich habe selbst schon die wildesten Erlebnisse gehabt mit eigenen Startups, wie auch wenn ich im Konzern oder im Beraten tätig war. Die Gesellschafter haben ja auch nochmal sehr unterschiedliche Meinungen in solchen Finanzierungsrunden. Wie hält man denn eine Horde von 15 Gesellschaftern on track auf so einem, weiß nicht, Dreivierteljahr laufenden Prozess, die alle unterschiedliche Ziele, Stati und so weiter haben und Beteiligung?
Das ist gar nicht einfach, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Wir haben natürlich auch noch jede Menge Frühphasen-Investoren, Angel-Investoren drin, aber sicherlich auch Investoren, die ein bisschen später reingekommen sind und die ganz tief im Business mit drin sind. Also das ist sicherlich irgendwo ein asymmetrischer Startpunkt, was die Leute wissen. Ich glaube, kommunizieren, viel kommunizieren. Ich glaube, es finden sich bei unserem Prozess hat sich auch Struktur gefunden, wie die Gesellschafter sich untereinander zum Teil auch organisiert haben, um da Flix eigentlich keine Steine in den Weg zu legen, sondern irgendwo eine effiziente Form der Kommunikation zu finden. Aber klar, gerade wenn es dann so ein bisschen klarer ist, um wie viel geht's denn eigentlich und um wie viele Anteile und was heißt denn das für die Verwässerung der einzelnen Investoren, ist das sicherlich was für jeden einzelnen Investor relevant ist. Und da haben wir dann sauber kommuniziert und haben da auch gute Erfahrungen gemacht, dass wir da Investoren mit an Bord haben, die ganz, ganz gut und kommerziell denken können und uns dann sicherlich, wie du sagst, ein Dreivierteljahr war es nicht ganz bei uns, aber bestimmt schon ein halbes Jahr, dann nicht ganz zum Schluss noch irgendwie noch extra Komplikationen mit reinzugeben durch persönliche Befindlichkeiten.
Okay, sehr gut. Und wie viele Leute packt man auf eine Longlist bei einer F-Runde und dann auf eine Shortlist, um da einigermaßen im Prozess hinten gut dazustehen?
Man weiß ja am Anfang relativ wenig über die Einzelnen. Also du hattest es vorhin mal erwähnt. Natürlich haben wir seit der E-Runde einen konstanten Dialog mit einigen Investoren geführt, die auch nicht bei Flix in der E-Runde investiert haben. Kamen auch ein paar neue dazu, die sich gemeldet haben und gesagt haben, Mensch, ist ja echt spannend, was ihr bei Flix macht. Wenn ihr nochmal eine Runde macht, können wir nicht mit dabei sein. Also es gab da schon ganz guten Dialog, aber wir müssen auch fairerweise sagen, da kommen dann auch so eine Longlist Namen zustande, mit denen man halt nicht im regelmäßigen Austausch war. Also das heißt, man fängt relativ breit an, da können schon mal 50 Namen auf so einer Liste stehen, mit unterschiedlicher Relevanz, bei denen man dann abklopft und sagt, wie sieht's denn aus und ist das ein möglicher Partner? Wir haben es dann relativ schnell auf, glaube um die 15 Namen zusammengedampft, mit denen wir dann in einen intensiveren Dialog gegangen sind und haben dann daraus nochmal einen Cut gemacht und waren dann zum Schluss mit 4, 5 für diese Lead-Investoren-Rolle unterwegs, aus denen wir dann 2 ausgewählt haben. Und aus dem großen Bucket vorher hatten wir dann halt auch Investoren, die mit einer kleineren Summe reingehen, die jetzt auch nicht unbedingt irgendwo im Beirat bei Flix repräsentiert sind, die also dann auf diese Runde, wie man sagt, Follower-Investoren waren.
Und was waren die Kriterien, die euch dann bewegt haben zu sagen, das sind die Investoren, die ich richtig gut finde?
Es fehlt persönliche Chemie. Man muss sich ja vorstellen, man geht mit diesen Investoren durch dick und dünn. Da wird es Erfolge zu feiern geben. Da wird es sicherlich auch Themen geben, bei denen man sich zusammenraufen muss. Da wird es viel um strategische Fragestellungen gehen. Wie schnell, wie aggressiv soll der Rollout von Flix sein? Die Diskussion zwischen Wachstumszielen und Profit gilt es dann zu gestalten. Also es geht da viel um die persönliche Vision, die dann der Fonds, aber auch die handelnden Personen in dem Fonds mitbringen und wie das am Ende zusammenpasst. Und na klar, da geht es auch ein Stück weit um Bewertung und was da der Mix aus den Faktoren ist, der da am besten passt.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wie der Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dkompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!